Sabbathhilf.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zur Lebenshilfe-Sendung heute hier bei Radio Maria. Heute eben in dem Thema Themen kirchlicher Soziallehre, und über diese Thematik werde ich zusammenreden mit Dr. Arndt Küppers. Er ist stellvertretender Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle. Ich stelle ihn kurz vor, bevor ich ihn dann auch begrüße. Er ist uns von Deutschland zugeschaltet. Arndt Küppers hat Theologie und Philosophie studiert mit Schwerpunkt Sozialethik und Rechtswissenschaft und eben den Schwerpunkt auch nochmal besonders gehabt im Arbeitsrecht. In Bielefeld, Bonn und Freiburg hat er studiert und 2007 auch doktoriert im Fach christliche Sozialethik mit einer Arbeit Gerechtigkeit in der modernen Arbeitsgesellschaft und Tarifautonomie. Von 2003 bis 2010 war er wissenschaftlicher Assistent und Dozent an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau. Seit 2010 arbeitete er als stellvertretender Direktor, wie gesagt, der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle, abgekürzt KSZ, in Mönchengladbach, einem Institut der Deutschen Bischofskonferenz in Verbindung mit dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Zu erwähnen ist noch, dass Arndt Küppers zum Berater des päpstlichen Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen von Papst Franziskus berufen worden ist. Und in diesem Sinne, ja, begrüßen wir ihn herzlich. Ja, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Es freut mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir eben über Themen der kirchlichen Soziallehre sprechen. Und fangen wir mal ja ganz einfach an. Für jemanden, der das Wort zwar schon gehört hat oder da, ja, und damit überhaupt nicht so viel anfangen kann, was ist denn eigentlich kirchliche Soziallehre?
Ja, es gibt im Bereich von Theologie und Kirche gibt es zwei ethische Blickwinkel und auch zwei ethische Disziplinen entsprechend. Also es gibt einerseits die Moraltheologie bzw. die Morallehre der Kirche, die betrachtet das moralische oder unmoralische Verhalten des Einzelnen. Und dann gibt es eben die theologische Sozialethik, Soziallehre der Kirche, und die blickt weniger auf das Verhalten des oder der Einzelnen, sondern schaut mehr darauf, wie der Kontext dieses individuellen Verhaltens ist, also der soziale Kontext, die sozialen Rahmenbedingungen, die gesellschaftlichen Strukturen, die Institutionen, die Regeln, die herrschen, also auch die Gesetze, die herrschen, und schaut diese Strukturen an, diesen sozialen Kontext, und betrachtet die unter der Differenz von gerecht und ungerecht. Natürlich sind die Übergänge fließend, ja, zwischen dieser Betrachtung individuellen Verhaltens und sozialer Strukturen. Man kann in gewisser Weise sagen, dass soziale Strukturen und Institutionen Verdichtungen von dem individuellen Verhalten unzähliger sind. Aber man hat eben vor allem, wenn man kurz einen Blick in die Historie wirft, um zu plausibilisieren, warum es diese Differenzierung gegeben hat, man hat eben im Zuge der Industrialisierung und der Arbeiterfrage, das ist der Hintergrund, vor dem die Soziallehre entstanden ist, gemerkt, dass man es hier mit einer neuen Art von Herausforderungen zu tun hat, denen die Kirche nicht mehr oder nur sehr begrenzt in dem Modus der alten Vorgehensweise begegnen kann. Also durch den moralischen Appell an die Einzelnen, sagen wir mal an die neuen Fabrikherren, sondern dass man es hier mit strukturellen Herausforderungen zu tun hat, auf die man dann auch strukturell blicken muss und wo man strukturelle Lösungen entwickeln muss. Das vielleicht in aller Kürze, wie man Moraltheologie und Sozialethik voneinander differenzieren kann, wobei, wie gesagt, die Übergänge fließend sind und es durchaus auch eine unabgeschlossene Fachdiskussion ist, wo denn eigentlich die Grenze dann wirklich zu ziehen ist oder inwieweit dann auch eine Sozialethik eben doch individuelles Verhalten einzubeziehen hat. Das vielleicht so als erste Antwort oder versuche eine Antwort auf diese Frage.
Fangen wir mal mit der Geschichte ein bisschen an. Also ab wann kann man denn sagen, gibt es in der katholischen Kirche wirklich so den Drang oder das Verlangen, dass man wirklich eine Soziallehre und ein Sozialverhalten dadurch definieren möchte? Sie haben ja schon angesprochen, also Arbeiterschaften und Industrialisierung haben Sie ja auch angesprochen. Inwieweit kann man das sagen, dass da der Anfang gekommen ist mit der Epoche der Industrialisierung der Welt oder mancher der westlichen Welt vor allem? Oder war das auch schon vorher?
Also die Soziallehre im engeren Sinne, das kann man relativ einfach beantworten, ist in der Tat in dieser Epoche entstanden und auch in Reaktion darauf. Die erste Sozialenzyklika haben wir eben 1891, Rerum Novarum, die sich ausdrücklich mit der Arbeiterfrage beschäftigt und mit den sozialen Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen. Natürlich ist Rerum Novarum nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern das ist Ergebnis eines Prozesses, auch eines innerkirchlichen Klärungsprozesses. Man kann auch natürlich sagen, dass sich die Kirche und die Theologie immer schon auch mit politischen Fragen beschäftigt haben. Aber dieser spezifische Blickwinkel, mit dem das die Soziallehre tut und die Sozialethik tut, also noch einmal, der Blickwinkel oder die Perspektive ist die auf soziale Strukturen, soziale Institutionen, kann man tatsächlich sagen, dass das erst im 19. Jahrhundert entsteht und dass das gesamte 19. Jahrhundert insofern auch ein Klärungsprozess ist, auch zwischen verschiedenen Richtungen, die diskutiert worden sind innerhalb der Theologie und innerhalb der Kirche. Und das Rerum Novarum sozusagen ein erster Abschluss ist dieses Klärungsprozesses, weil sich zu diesem Zeitpunkt dann das kirchliche Lehramt dafür, also für eine bestimmte Richtung entscheidet und dann für die Richtung entscheidet, zu sagen, diese neuartigen Herausforderungen, die mit dem Kapitalismus, der Industrialisierung, der Marktwirtschaft einhergehen, der begegnen wir nicht mit einer Totalkritik oder damit, dass wir sagen, wir müssen die Marktwirtschaft, den Kapitalismus vollkommen überwinden und etwas ganz Neues schaffen, sondern dass hier ein reformistischer Ansatz vertreten wird. Und das war sozusagen eine umstrittene Frage im 19. Jahrhundert. Das betrifft ja übrigens nicht nur die Kirche, sondern das betrifft ja auch andere weltanschauliche Bereiche. Man kann sagen, dass diese Differenzierung der politischen Weltanschauung, die wir heute noch haben, also Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus, Marxismus, dass all diese Richtungen ja ebenso entstanden sind in dieser Auseinandersetzung mit der Moderne und der modernen sozialen Frage. Und dazu gehört der politische Katholizismus oder der soziale Katholizismus in diesem Fall auch dazu. Wobei, das war Papst Johannes Paul II. Auch immer ganz wichtig zu betonen, der Sozialkatholizismus nicht auf einer Ebene steht mit diesen politischen Weltanschauungen, weil auch der soziale Katholizismus nicht primär politische Ziele verfolgt oder einen politischen Inhalt hat, sondern schon eine Art von Theologie ist und der Versuch, theologisch auf soziale Herausforderungen zu blicken und zu reagieren.
Sie sind ja stellvertretender Direktor, das haben wir ja gerade auch schon erwähnt, der katholischen sozialwissenschaftlichen Zentralstelle. Und Sie haben uns jetzt schon mal auch gesagt, was damals ja im Gange war und wie auch dann die katholische Kirche angefangen hat, in jener Zeit wirklich auch ja die sozialen Phänomene der Zeit zu sehen, zu definieren, sich damit zu beschäftigen. Kann man sagen, dass Ihr Institut, wo Sie auch tätig sind, genau diese Aufgaben haben, für die Kirche eben in diesen Bereichen zu wirken, zu sehen, wie man wie die politische Sozialethik sich entwickelt, dort mitzuwirken und zu diskutieren?
Ja, sicher. Also wir stehen in dieser Tradition, deswegen sind wir auch in Mönchengladbach. Also Mönchengladbach kennt man in der Schweiz wahrscheinlich nicht, es sei denn, man interessiert sich für Fußball. Also Borussia Mönchengladbach kennt man. Aber Mönchengladbach hat in Deutschland eine große Tradition eben dieses Sozialkatholizismus. In Mönchengladbach war der Volksverein für das katholische Deutschland angesiedelt. Das ist der soziale Massenverein des Katholizismus gewesen im Kaiserreich, hatte vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges 800.000 Mitglieder, also er hat sehr, sehr viele Mitglieder, 15.000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Und dieser Volksverein für das katholische Deutschland, 1890 gegründet, also ein Jahr von Rerum Novarum, steht eben sozusagen für diese Richtung der Soziallehre, der Sozialethik, wie sie dann auch in Rerum Novarum ihren Ausdruck gefunden hat. Also nicht die Überwindung des Kapitalismus, das gab es auch, das war die sogenannte Wiener Richtung, man unterscheidet dann historisch die Mönchengladbacher und die Wiener Richtung, und während die Wiener, Karl Freiherr von Vogelsang, die Überwindung des Kapitalismus wollten und eine ständische Reorganisation von Staat und Gesellschaft, eine berufsständische Ordnung, eine Wirtschaftslenkung, war eben diese Mönchengladbacher Richtung eine sozialpolitische Zähmung des Kapitalismus, der Einsatz für den gerechten Lohn, also nicht Überwindung des Lohnarbeitsverhältnisses, sondern gerechter Lohn, Unterstützung für Gewerkschaften. Und in dieser Tradition, langer Rede, kurzer Sinn, steht in der Tat auch unser Institut. Und ja, es ist eine Arbeitsstelle, haben Sie schon gesagt, der Deutschen Bischofskonferenz und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Das heißt, wir beteiligen uns an Texten, an Verlautbarungen, die hier entstehen, nehmen eine Beraterfunktion wahr, sind auch eine verlängerte Werkbank der Bischofskonferenz und des ZDK in dieser Hinsicht. Ja, machen auch eigene Kooperationen und Konferenzen, also begreifen uns so ein bisschen als kommunikative Schnittstelle zwischen allen Akteuren in diesem Bereich. Das ist ja eben nicht nur die Kirche im engeren Sinne, also die Bischofskonferenz mit ihren Verlautbarungen, sondern das ist eine große Tradition in den deutschsprachigen Ländern, auch in der Schweiz, glaube ich, auch in der deutschsprachigen Schweiz zumindest. Die Sozialverbände spielen eine wichtige Rolle. Nach wie vor, auch wenn ich nicht mehr ganz so groß ist wie früher. Wir haben ja in den deutschsprachigen Ländern auch mehr als in anderen Ländern auch eine Bearbeitung der Sozialethik, der Soziallehre an den theologischen Fakultäten mit je eigenen Lehrstühlen. Das ist etwas, was es in der Form in den meisten anderen Ländern tatsächlich nicht gibt. Ja, und das kann man so sagen, sind so diese drei Säulen. Und wir als KSZ, als Katholische Sozialwissenschaftliche Zentralstelle, stehen da sozusagen mittendrin und versuchen, Brücken in alle Richtungen zu schlagen und die Kommunikation in alle Richtungen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig auch das ökumenische Gespräch zu betreiben, das interdisziplinäre Gespräch zu betreiben, denn zur Soziallehre, zur Sozialethik, die sich eben mit sozialen Fragen beschäftigt, mit sozialen Strukturen, Institutionen, gehört natürlich auch ganz wesentlich der Austausch mit den verschiedenen Sozialwissenschaften, auch den Humanwissenschaften, je nach Themenbereich. Und das ist ein Feld, in dem wir uns halt bewegen und aktiv sind.
Und treten Sie auch in Kontakt mit der politischen Elite sozusagen bei der Definition von sozialen Themen oder bei der Beschäftigung von sozialen Themen? Oder würden Sie sagen, ist es dann ein anderes Forum, das eher sich mit diesem Kapitel beschäftigt?
Gut, also wenn man jetzt sozusagen ganz hoch die politischen Eliten nimmt, dann sind wir nicht der unmittelbare Ansprechpartner, sondern dann sind es sicher dann auch die, also unsere eigenen Eliten, das heißt die Bischöfe, der Vorsitzende der Bischofskonferenz oder der Vorsitzende der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, also in unserem Fall Bischof Dr. Overbeck, der Bischof von Essen, beziehungsweise deutscher Militärbischof, katholischer Militärbischof, der ist dann natürlich sozusagen der Ansprechpartner und wir sind dann die Arbeitsebene, die solche Dinge mit vorbereiten oder im Vorfeld machen. Aber natürlich hat auch der politische Bereich hat eine Arbeitsebene über die politischen Stiftungen beispielsweise oder die verschiedenen Vorfeldorganisationen. Und da findet natürlich schon ein Austausch statt, weil man gemeinsame Themen hat und weil es auch sozusagen mit dem Verlust des katholischen Milieus, das es ja früher gegeben hat, auch die Selbstverständlichkeit ein Stück weit verloren gegangen ist, dass Politikerinnen, Politiker, die aus diesem Milieu entstammen, sozusagen das Rüstzeug der katholischen Soziallehre qua Milieubindung automatisch mitbekommen haben. Das haben wir heute nicht mehr. Also findet auch mit der Arbeitsebene in der Politik ein Austausch statt, da wo das Interesse besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Und oft stößt man halt in bestimmten Zusammenhängen darauf und stellt fest, ja Mensch, also nehmen wir mal mein Promotionsthema, Tarifautonomie, Arbeitsrecht, etwas, wo man sich ja jetzt zunächst mal nicht an die katholische Kirche oder an die katholische Soziallehre denkt, aber wenn man sich anschaut, ja, wie ist das denn eigentlich entstanden, historisch, dann stößt man sehr schnell darauf, auch auf den Einfluss von Politikern, die in der katholischen Soziallehre sozialisiert waren und da gesetzgeberisch erheblichen Einfluss genommen haben und geprägt waren eben von dieser Soziallehre, und dann wird Interesse geweckt. Ja, und dann meldet sich beispielsweise auch mal der Deutsche Gewerkschaftsbund und sagt, ja, dieses Thema interessiert uns. Können Sie da mal zu einer Vorstandssitzung kommen? Können wir da mal in Austausch treten? Ja, und sowas machen wir und machen wir natürlich auch gerne. Weil, wie gesagt, das ist genau die Aufgabe, so wie wir es verstehen. Wir sind ein kleines Institut. Wir können weniger sozusagen aus eigener Kraft machen. Machen wir auch, aber da sind die Mittel begrenzt. Und wir kooperieren gerne und sind gerne halt im Austausch mit anderen, um deutlich zu machen, ja, auch Kirche und Theologie hat in Bereichen, wo man vielleicht nicht als erstes dran denkt, wenn man an die Kirche denkt, auch was beizutragen zu politischen, zu sozialen Diskussionen.
Machen wir mal wieder einen Sprung in die Vergangenheit. Sie haben ja schon die Enzyklika Rerum Novarum angesprochen. Die gilt ja auch allgemeiner, also viele zitieren das wenigstens so, als Mutter aller Sozialenzykliken in der katholischen Kirche. Sie haben es schon angesprochen, verfasst eben in einer Zeit 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, wo etwa die Standeszünfte aufgehoben worden sind, die Zweiklassengesellschaft, so wie wir sagen, langsam sich propagiert hat durch die politische, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen eben. Und dann kommt diese Enzyklika, eine Sozialenzyklika. Wie ging es dann weiter in der katholischen Kirche? Es ist ja nicht nur bei dieser Enzyklika geblieben.
Genau, es sind im weiteren Verlauf halt weitere Enzykliken geschrieben worden. Ein Sozialethiker, Hermann Josef Wallraff, ein Jesuit, hat mal gesagt, die katholische Soziallehre ist ein Gefüge offener Sätze. Damit ist gemeint, es gibt so einen Satz von grundlegenden Werten und Prinzipien. Also dazu gehören ja die bekannten Sozialprinzipien Personalität, Solidarität, Subsidiarität, Gemeinwohl. Oder der Wert der Gerechtigkeit, das sind Dinge, die sind grundlegend festgelegt, oder was heißt festgelegt, festgestellt, ausformuliert worden, aber die müssen auf die je aktuellen Herausforderungen, sozialen Herausforderungen immer neu ausbuchstabiert werden. Und das konnte man nicht 1891 für alle Zeiten machen, sondern das ist, wie gesagt, eine Reaktion auf die Arbeiterfrage gewesen. 1931 ist dann die nächste soziale Enzyklika geschrieben worden, Quadragesimo Anno, unter ganz neuen Herausforderungen, auch entscheidenden politischen Herausforderungen. Es ist das Zeitalter des heraufziehenden oder in der Sowjetunion schon existierenden Totalitarismus. Also Kommunismus, Stalinismus, Faschismus, Nationalsozialismus schicken sich an, die beherrschenden Ideologien zu werden in Europa. Und so hat jede Zeit ihre spezifischen Herausforderungen. Und die Soziallehre ist eben der Versuch, so wie es in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums formuliert worden ist, die Zeichen der Zeit jeweils zu erkennen und sie im Licht des Evangeliums auszulegen und zu versuchen, Orientierung zu geben aus dem christlichen Glauben heraus, aus dem Evangelium heraus, aus dem, was das Evangelium unter dem Menschen versteht und unter dem Sinnhorizont des Menschen. Und insofern haben vor allem auch die Päpste der jüngeren Geschichte, Johannes Paul II., Benedikt, Franziskus, mindestens eine Sozialenzyklika immer geschrieben, aber in der Regel mehrere, vor allem Johannes Paul II. Hat viele Sozialenzykliken uns hinterlassen, die sich jeweils mit verschiedenen Themen auseinandergesetzt haben.
Ja, an dieser Stelle machen wir eine Musikpause und sind dann gleich wieder zurück, um weiter über diesen Themenbereich zu diskutieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie wieder herzlich zurück zur Sendung Themen kirchlicher Soziallehre und darüber unterhalte ich mich mit Dr. Arndt Küppers, stellvertretenden Direktor der katholischen sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach und wir waren ja schon mitten in der Diskussion und Sie haben ja gerade erwähnt und auch Bezug genommen auf das Zweite Vatikanum und sozusagen die Zeichen der Zeit deuten zu können und da auch mitsprechen zu können, mitwirken zu können und eben eine Soziallehre auch auszudrücken. In dem Sinne meine Frage, welche sind denn die Zeichen der Zeit bzw. die Themen der Zeit, mit der sich die Soziallehre der katholischen Kirche heute beschäftigen muss bzw. beschäftigt?
Ja, also was sozusagen sich aufdrängt, was ja auch von der Jugend mit Macht eingefordert ist, das ist die Auseinandersetzung mit Umweltfragen, vor allem mit der Klimafrage. Darauf hat die Kirche ja reagiert. Wir haben die Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus, die in gewisser Weise idealtypisch 2015 fast sozusagen sich geäußert hat zu diesem Thema, ja sehr viel Beachtung gefunden hat, aufgrund der Art und Weise, wie diese Enzyklika vorbereitet worden ist und präsentiert worden ist. Bei der Amazonas-Synode, die Amazonas-Synode hat daran angeknüpft, also es findet eine Auseinandersetzung damit statt, auch die nationalen Bischofskonferenzen haben das Thema aufgegriffen, auch im Sinne einer Selbstverpflichtung der Kirche, aktuell die Deutsche Bischofskonferenz zum Beispiel. Das Thema Migration ist sicher eines der großen Themen, was Papst Franziskus sich ja auch von Anfang an seines Pontifikates mit seinem Besuch in Lampedusa zu eigen gemacht hat, ist auch ein großes Thema von Fratelli Tutti, wobei Fratelli Tutti darüber hinausgeht, also es ist ja keine Migrationsenzyklika, so wie man Laudato Si vielleicht als Umweltenzyklika bezeichnen könnte, wobei das bei Laudato Si auch zu kurz gegriffen ist, sondern es geht in Fratelli Tutti auch um diesen Gedanken weltweiter Geschwisterlichkeit, also inwieweit erleben wir eine Rückkehr in den Nationalismus, in die Vereinzelung der Staaten, in staatlichen Egoismus, das war ja auch ein großes Thema jetzt während der Corona-Pandemie, oder inwieweit kommen wir zu einem weltweiten Miteinander, um die weltweiten Probleme auch anzugehen und zu lösen. Und da kann natürlich die Kirche als Weltkirche, also wirklich als katholische Kirche im Wortsinne, einen Beitrag dazu leisten, wie man eben die Vielfalt der Perspektiven weltweit dann zu etwas Gemeinsamem vereint. Das ist ja ein Projekt, was die katholische Kirche nun seit 2000 Jahren, kann man fast sagen, versucht und unternimmt. Und dann, glaube ich, kehren einfach bestimmte Themen nochmal zurück, die in der Soziallehre vor einigen Jahrzehnten bearbeitet wurden. Also zum Beispiel die Frage von Arbeit, von Erwerbsarbeit im Zuge der Digitalisierung. Wir haben eine riesige Umwälzung der Arbeitsverhältnisse in diesem Bereich. Das war Arbeit war Laborem Exercens 1981, eine Enzyklika, die Papst Johannes Paul II. Diesem Thema gewidmet hat. Und da bräuchten wir, glaube ich, zumindest eine Relektür und eine Frage, ja, was bedeutet das eigentlich, was Johannes Paul II. Damals geschrieben hat unter diesen Voraussetzungen der Digitalisierung. Ein sehr schöner Gedanke, den er hat. Er spricht da immer von der subjektiven Dimension der Arbeit, die mit der Menschenwürde zusammenhängt, und der objektiven Dimension der Arbeit, also was dann Humankapital ist. Das, glaube ich, muss nochmal neu gedacht werden unter den Voraussetzungen der Digitalisierung. Und auch, was er 1991 in seiner Enzyklika Centesimus Annus gemacht hat, also Centesimus Annus im 100. Jahr von Rerum Novarum 1991, ist nochmal der Versuch gewesen, sozusagen die soziale Summe auch seines Pontifikats zu formulieren, auch irgendwie nach dem Untergang des Kommunismus, des kommunistischen Ostens. Das war ihm als mit seiner polnischen Herkunft ja auch ein wichtiges Thema. Also es ist nochmal ein Stück weit eine Bilanz zu ziehen und die Frage zu stellen, was heißt das für die politische, für die wirtschaftliche Zukunft der Welt? Und ja, wir haben ja alle oder viele von uns in den 90er Jahren gedacht, nach dieser säkularen Auseinandersetzung wird alles besser und haben wir mehr Gemeinsamkeit auf der Welt, wirtschaftlich, sozial, politisch, und erleben eben nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit 10, 20 Jahren, dass das eine Utopie gewesen ist, die getrügt hat, und dass wir mit neuen und immer mehr politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu tun haben. So dass man auch sozusagen Centesimus Annus nochmal hernehmen könnte und nochmal auch die großen Fragen stellen könnte nach dem wirtschaftlichen System der Globalisierung, nach dem politischen System, wie das auf diese Herausforderungen reagiert. Also es gibt, Sie sehen, viele Themen, von denen ich glaube, dass die Sozialethik und die Soziallehre sie nochmal bearbeiten muss.
Es hat mich jetzt, also es ist gerade eine Frage aufgekommen, als Sie gerade geredet haben, nämlich Sie haben ja über die Umwälzungen gesprochen, vor allem die politischen, die gesellschaftlichen, die doch sehr unterschiedlich auch sind in verschiedenen Gegenden der Welt. Und in diesem Sinne, Sie haben es angesprochen, die katholische Kirche ist eine katholische Kirche, also weltweit vertreten in den verschiedensten kulturellen Räumen. Da wirklich einen gemeinsamen kulturellen Nenner zu finden, weil all das, also auch die Soziallehre ganz vom christlichen Bewusstsein ausgesehen, da spielt ja Kultur auch eine sehr wichtige Rolle bei der Formulierung, bei dem Denken vom sozialen Ethos, also der sozialen Ethik. Inwieweit wird da wirklich ein Bogen geschlagen oder wie weit kann man da überhaupt einen Bogen schlagen, die verschiedenen Kulturräume da unter einem gemeinsamen Nenner zu bringen? Ist das nicht sehr, sehr schwierig?
Ja, natürlich. Also wenn man es versucht, in nach der Devise One Size Fits All, dann ist es wahrscheinlich nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Das ist sicher auch ein Lernprozess, den wir innerhalb der katholischen Soziallehre und katholischen Sozialethik durchgemacht haben. Die katholische Soziallehre entsteht ja in einer Zeit, wo wir jahrhundertelang nur italienische Päpste hatten, also eine sehr eurozentrierte Kirche, entsteht dann eben vor dem Hintergrund der sozialen Frage, wie wir sie im Zuge der Industrialisierung in Europa ja und auch nochmal in Nordamerika erleben, dadurch, dass sehr viele auch katholische Würdenträger in Nordamerika, in den USA natürlich auch europäische Einwanderer waren oder von europäischen Einwanderern abgestammt haben. Also es war eine sehr eurozentrische Perspektive. Man hat dann im Grunde genommen ja das erste Mal auch in der Auseinandersetzung mit Lateinamerika gemerkt, dass das, was in Europa erdacht worden ist und als Soziallehre formuliert worden ist, in der Tat nicht 1:1 übertragbar ist auf alle anderen Länder und alle anderen kulturellen Räume. Das ist ja sozusagen das Petitum ja nicht nur der Befreiungstheologie im engeren Sinne gewesen, sondern auch von vielen lateinamerikanischen Theologen und Bischöfen, dass gesagt wurde und zu Recht gesagt wurde, ja, eure Soziallehre ist ja eine wunderbare Sache, aber wir haben eine ganz andere historische Situation, ja, also wir haben Militärdiktaturen. Wenn es bei euch um Gewerkschaften ging, Gewerkschaftsstreit, ja, im 19. Jahrhundert, wie war die Situation? Ja, natürlich wurden auch da Gewerkschaften behindert, Gewerkschafter wurden inhaftiert, ja gut, die wurden dann aber auch nach einer Woche wieder vom Kaiser begnadigt. Das sind andere Verhältnisse als in Lateinamerika in den 70er, 80er Jahren, wo wir Militärdiktaturen hatten und Gewerkschafter umgebracht worden sind und gefoltert worden sind und verschwunden sind. Aber das ist, glaube ich, sozusagen gerade auch nochmal über diese schmerzhafte Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie ein Klärungsprozess gewesen, dass man eben erkannt hat, das funktioniert nicht in dieser Weise one size fits all. Das hat auch damit zu tun, dass die katholische Kirche natürlich auch institutionell viel mehr zu der Weltkirche geworden ist, die sie immer war. Sie haben eben gesagt, ich bin in der Tat zum Mitglied, ich weiß kaum, wie ich zu der Ehre gekommen bin, aber ich bin zum Mitglied des Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen berufen worden im letzten Jahr. Wir hatten leider wegen der Pandemie noch keine Plenarversammlung, aber wir hatten letzte Woche, also vor genau einer Woche, hatten wir eine erste digitale Plenarversammlung. Ja, und da ist die Weltkirche tatsächlich abgebildet. Da sind Menschen aus allen Kontinenten, aus allen möglichen Ländern. Es sind zwei Deutsche dabei gewesen. Und das war früher einfach anders. Und diese Vielfalt ist eben jetzt auch abgebildet. Und ich glaube, gerade auch in der Soziallehre von Papst Franziskus kommt das auch zum Ausdruck. Gerade auch bei Laudato Si, wirkt es schon fast bemüht, dass er sozusagen Dokumente zitiert aus allen möglichen Bischofskonferenzen, die sich schon mit der Umweltfrage und der Klimafrage auseinandergesetzt haben. Und das ist ihm ja auch sehr wichtig. Deswegen habe ich gesagt, es ist eigentlich auch schon wieder falsch, Laudato Si nur als Umweltenzyklika zu bezeichnen. Es ist ihm sehr wichtig, diese Klimafrage, diese Umweltfrage dann auch jeweils im sozialen Kontext zu betrachten. Also in Lateinamerika ist die Klimafrage, die Klimadiskussion natürlich von ganz anderen sozialen Herausforderungen begleitet als bei uns in Deutschland. Deswegen auch die Amazonas-Synode, um diese Umweltfrage nochmal mit den sozialen und politischen Herausforderungen der Region in Verbindung zu bringen. Ich glaube, da ist das Bewusstsein sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das ist sozusagen auch ein Teil des Programms von Papst Franziskus, das abzubilden in der Sozialverkündigung, aber auch institutionell.
Mhm. Kann man es also sagen, dass sich von einem Eurozentrismus, der sich noch in der früheren Zeit in den verschiedenen Gremien, vorherrschend war und auch in den Dokumenten, dass nun langsam auch dieser Wandel gekommen ist in den letzten Jahrzehnten, wirklich zu sagen, es soll irgendwie auch wirklich die katholische Kirche, theologisch sowieso, aber auch kulturell vertreten sein und auch ausgedrückt werden in verschiedenen Enzyklikas. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Das kann man so sagen. Es geht auch darum, sozusagen verschiedene Perspektiven einzunehmen. Das fällt gerade uns Deutschen manchmal furchtbar schwer. Ja, also wir haben die soziale Marktwirtschaft und sind furchtbar überzeugt von der sozialen Marktwirtschaft und meinen immer, das muss man doch einfach nur im Rest der Welt kapieren, dass man ja einen Kapitalismus und eine Marktwirtschaft haben muss, aber alles eben sozial temperiert und sozial eingehegt. Deswegen ist die soziale Marktwirtschaft die beste aller Welten in wirtschaftlich-sozialer Hinsicht und warum kapiert es eigentlich der Rest der Welt nicht? Und mit dieser Attitüde schauen wir viel in den deutschsprachigen Ländern auf die Kirche und auf die Sozialverkündigung der Kirche und haben immer gesagt, ja, Centesimus Annus, Johannes Paul II., was er da schreibt, das passt ja über weite Strecken, passt das ja eins zu eins zur sozialen Marktwirtschaft. Also das glaube ich jetzt im Übrigen auch nicht, dass es so ist, aber so wurde es dann häufig interpretiert, also Johannes Paul II. Als Ordnungspolitiker im Sinne sozialer Marktwirtschaft. So, und dann kommt Papst Benedikt, ausgerechnet ein Deutscher, und schreibt Caritas in Veritate, eine sehr theologische Enzyklika. Und jetzt kommt Papst Franziskus und nimmt so eine lateinamerikanische Position ein. Und dann wird von vielen, gerade in den deutschsprachigen Ländern, gesagt, das ist aber im Vergleich zu Johannes Paul II. Jetzt furchtbar unsystematisch. Das stimmt doch alles so nicht. Und dann steht da so ein unglaublicher Satz, wie diese Wirtschaft tötet. Ja, ich glaube, an solchen Reaktionen merken wir, also erstens, dass die Kirche in der Tat diese anderen Perspektiven integriert und diese anderen Perspektiven aufnimmt. Und jetzt haben wir einen Papst, der aus Lateinamerika kommt und der diesen Erfahrungshintergrund mitbringt. Und natürlich spiegelt er sich auch in seinen Texten. Und natürlich gilt der Satz, diese Wirtschaft tötet, für viele Erscheinungen, die wir in Lateinamerika erleben. In der Kirche ist es sozusagen angekommen, in den Institutionen ist es angekommen, auch in der Theologie ist es angekommen. Also es gibt ganz viel Austausch auch über die verschiedenen Hilfswerke, gerade im deutschsprachigen Bereich, mit Partnerorganisationen in Entwicklungsländern oder Schwellenländern, auch mit Theologinnen und Theologen dort. Wo es, glaube ich, tatsächlich noch nicht so angekommen ist, ist dann in der Breite der Diskussion, wo wir noch eine starke eurozentrische Wahrnehmung haben, und immer da, wo wir sehen, jetzt entfernt sich die Sozialverkündigung aber von dem, was wir von früher kennen, den Eindruck haben, damit wird es defizitär. Ja, damit wird es nicht defizitär, sondern damit wird eine größere Vielfalt aufgenommen.
Ja, an dieser Stelle wieder eine Musikpause und dann sind wir gleich wieder zurück, um weiter in dieser Thematik zu diskutieren. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und nach diesen Klängen wieder zurück zur Sendung Themen kirchlicher Soziallehre mit Dr. Arndt Küppers, stellvertretenden Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach. Und wir waren ja schon mittendrin jetzt auch in der Diskussion, beziehungsweise sind sogar fast am Ende. Und ich würde Sie hier gern nochmal fragen, wir haben ja über die verschiedenen Dokumente gesprochen, auch über Ihre, ich sage jetzt mal, Katholizität, das heißt, dass Sie eben auch die globalen katholischen kulturellen Einflüsse aufnimmt und sie eben mit der Lehre verbindet. Und da sind wir schon bei meiner nächsten Frage, wenn wir von Soziallehre sprechen. Sie wissen ja, ich komme aus der orthodoxen Kirche und Theologie, und da ist letztens auch ein Dokument verfasst worden, das sich explizit nicht als Soziallehre, sondern als Sozialethos funktioniert, mit dem Hintergrund auch den Gedanken hat zu sagen, ja, eine Lehre zu verfassen bringt ja in dem Sinn nichts. Es ist ja auch wieder nur ein Dokument, ein Papier. Man müsste ja vielmehr vom Sozialethos sprechen, im Sinne zu sagen, wie kann man die Menschen dazu bewegen, wirklich auch ihr Ethos zu verändern bzw. kirchlich anzupassen. Also die Praxis durch Gebet, durch Liturgie und wie auch immer, und natürlich auch die Probleme aufzuzeigen. Können Sie uns da kurz sagen, was versteht man da unter Soziallehre? Ist da nicht auch dieses Praktische mit drin? Ist es nur Theorie wirklich, wenn man von Lehre spricht?
Nein, natürlich ist es nicht Theorie, sondern nicht nur Theorie, sondern es geht um eine Gestaltung natürlich der Praxis, ja. Erich Kästner hat gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das gilt für die Individualmoral, das gilt sicher auch für die Sozialethik. Also vielleicht diese Abgrenzung nochmal Sozialethos, Sozialethik. Also ich finde, Sozialethos ist schon ein sehr guter Begriff, weil er sozusagen diese Schnitt, ich habe eben differenziert zwischen Moraltheologie und Sozialethik, und Sozialethos ist etwas, was an dieser Schnittmenge ist. Und natürlich gibt es diese Schnittmenge. Also natürlich kommt es auch im sozialen Kontext darauf an, dass sich auch die Einzelnen moralisch verhalten. Also deswegen ist dieser Begriff dieses orthodoxen Dokuments natürlich wichtig und zutreffend kann auch im katholischen Bereich verwendet werden. Trotzdem, glaube ich, ist diese genuin sozialethische Perspektive nochmal wichtig, also wo man ganz auf den sozialen Kontext guckt, schlicht und ergreifend, weil zumindest in der Art von Gesellschaft, in der wir heute leben, und ich kenne dieses Dokument des ökumenischen Patriarchats, und ich habe den Eindruck, dass das durchaus auch aufgegriffen wird, was ich jetzt sage. Also, dass wir eben in einer Art von Gesellschaft leben, in einer modernen, hochkomplexen, die Soziologen sagen, in einer funktional differenzierten Gesellschaft. Und das heißt, dass wir, wenn wir in einem bestimmten gesellschaftlichen Bereich handeln, dass wir immer unter bestimmten Rahmenbedingungen handeln. Und dass die der Einzelne sich nur sehr begrenzt auch von diesen Rahmenbedingungen emanzipieren kann, wenn sie eher sich in diesem sozialen Kontext bewegt. Also ein Beispiel ist, wenn jemand unternehmerisch tätig sein möchte. Der wird das mit Erfolg, zumindest mit nachhaltigem Erfolg, nur tun können, wenn er sich in hohem Maße einlässt auf die Spielregeln, die in diesem Bereich herrschen. Also was weiß ich, auf das Gesetz von Angebot und Nachfrage, auf das Gesetz des Wettbewerbs. Davon kann man sich als Einzelner nur sehr begrenzt emanzipieren. Und deswegen ist es wichtig, wenn man sagt, es gibt in diesem Bereich Missstände. Also was weiß ich, zum Beispiel Waffenexporte, verbotene Waffenexporte. Das ist diese Woche in Deutschland eine wichtige Diskussion gewesen, weil es ein Höchstrichter dieses Urteil gegeben hat in diesem Bereich. So, wenn wir Waffenexporte in Bürgerkriegsländer nicht haben wollen, in Krisenregionen nicht haben wollen, dann sollten wir uns tunlichst nicht darauf beschränken, an die individuelle Moral der Unternehmen und der Manager zu appellieren, sondern dann sollten wir auch Regeln setzen, Rahmenbedingungen schaffen, die es unattraktiv machen, solche Geschäfte zu machen. Ja, und das ist sozusagen die Perspektive der Sozialethik, auf diese Rahmenbedingungen zu gucken, und Anreize zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das individuelle Verhalten möglichst in eine Richtung lenken dessen, was wir unter Gemeinwohl verstehen, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Ja, also insofern, langer Rede, kurzer Sinn, Sozialethos ist wichtig, weil es wird immer skrupellose Akteure geben, ja, und es ist immer richtig, an die Skrupel, an die Moral der Guten zu appellieren und zu sagen, was falsch ist und was richtig ist. Aber trotzdem wird es immer die Skrupellosen geben, und für die braucht es dann eben auch klare Regeln, es braucht klare Sanktionen, die es möglichst unattraktiv machen, sich so zu verhalten, wie wir es als unmoralisch, als ungerecht und als gemeinwohlschädlich betrachten. Deswegen ist, glaube ich, beides wichtig. Sozial, oder alle drei Dinge sind wichtig, individuelle Moral, Sozialethos, aber eben auch die Perspektive der Sozialethik. Und die Sozialethik, diese Perspektive braucht die Kirche dann eben auch, um sich auch an der politischen Diskussion zu beteiligen. Nicht in dem Sinne, dass die Kirche selbst Politik machen soll, aber sie soll auch Orientierung geben für die politische Diskussion, und dafür braucht sie dann eben auch die genuin sozialethische Betrachtung.
Wir haben ja in der Sendung auch schon angesprochen, diese, ja, ich würde sagen, kulturelle Pluralität, die innerhalb der katholischen Kirche existiert, sie sozusagen mitwirken zu lassen bei all diesen Dokumenten, bei all diesen Fragestellungen. Und so war das dann auch unter anderem auch bei Laudato Si. Sie haben da auch die Amazonas-Synode angesprochen. Und nun meine Frage, geht es nicht sogar weiter, sogar in der Ökumene, in dem Sinne, dass man auch über den, ich sage das jetzt mal Tellerrand in Anführungszeichen, der katholischen Kirche ja hinüberschaut, und in der Enzyklika Laudato Si sehen wir ja, dass auch Papst Franziskus den ökumenischen Patriarchen Bartholomäus etwa zitiert in den Umweltfragen. Kann man also sagen, dass es da auch ökumenisch eine weitere Öffnung gibt in solchen Themenbereichen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch das ist sozusagen programmatisch für Papst Franziskus, dass er genau das tut, ja, und zwar nicht nur ökumenisch, sondern ja auch interreligiös sogar. Also er in Laudato Si ist sozusagen ja das Gespräch mit dem ökumenischen Patriarchen. In Fratelli Tutti haben wir das Gespräch mit dem Großimam der Kairoer Moschee. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, tut mir leid. Also das ist in der Tat gerade mit dem Blick auf diese weltweiten Probleme, auf die Laudato Si schaut, auf die Fratelli Tutti schaut, dass Papst Franziskus das ausdrücklich sagt. Also das ist jetzt etwas, was wir schon gar nicht in eurozentrischer Perspektive für den Katholizismus alleine lösen können, sondern da brauchen wir das Gespräch, da brauchen wir das ökumenische Gespräch, da brauchen wir das interreligiöse Gespräch. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Beitrag, den die Kirche dazu leisten kann, weil sie eben in vielen kulturellen Räumen verortet ist. Wir erleben in der Welt oder auch in Europa, schauen wir jetzt die Auseinandersetzung an, die wir in der EU haben, zunehmend zwischen den westeuropäischen Ländern und einigen osteuropäischen Ländern. Da glaube ich, kann die Kirche tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, weil sie schon lange darin geübt ist, mit einem Respekt einen Austausch verschiedener Perspektive aus verschiedenen kulturellen Räumen herbeizuführen. Und ich glaube, das ist so ist sowohl Laudato Si als auch Fratelli Tutti zu begreifen, dass Papst Franziskus sagt, ja, da kann die Kirche einen wirklichen Beitrag leisten, und diese Texte von ihm sind der Versuch, einen solchen Beitrag zu so einem Gespräch zu leisten.
Ja, in diesem Dokument, das wir jetzt gerade auch angesprochen haben, des ökumenischen Patriarchates, also das als Sozialethos-Dokument eben propagiert wird, beziehungsweise auch genannt wird, also für das Leben der Welt heißt es ja, auf dem Weg zu einem Sozialethos. Da ist ja auch ein Kapitel drin, das hat sehr viele erstaunt, über Dialog, also ökumenischen Dialog, interreligiösen Dialog, und dass es zum Sozialethos gehört. In dem Sinne verstehe ich das ein bisschen, was Sie jetzt auch gesagt haben, dass eine Soziallehre, ein Sozialethos auch in der heutigen Zeit bei solchen wichtigen Themen, ob das um die Umweltfrage geht, ob es um Arbeitsrecht geht oder wie auch immer, auch in diesem Sinne nur durch Dialog der Gesellschaften im, ich sage jetzt mal, wenn es in der katholischen Kirche ist, unter dem Schirm eben der Lehre, des Dogmas der Kirche, des Glaubens der Kirche, aber eben alles das, alle diese Kulturräume auch im Dialog zu bringen. Somit ist Dialog eigentlich das A und O jeglicher Soziallehre und Sozialethos.
Ja, das würde ich genauso sagen, ne? Weil wir es eben auch mit Herausforderungen zu tun haben. Beim Klimawandel ist es offensichtlich, aber auch bei der Migrationsfrage, auch bei der Wirtschaftsfrage, bei der Arbeitsfrage. Wir leben in Zeiten der Digitalisierung. Wir leben in Zeiten, wo ich über die digitalen Medien die Möglichkeit habe, über Crowdworking Arbeiten verrichten zu lassen von Leuten in anderen Kontinenten. Ja, also ich habe letztens ein Buch mitgewirkt und dann kriegte ich die Korrekturfahnen und musste ein Gespräch halt mit dem Lektor führen. Ja, dann hat sich herausgestellt, das war jemand, der in Indien war. Und das, ja, das sind die wirtschaftlichen, die Arbeitsverhältnisse, unter denen wir heute leben. Und deswegen können wir eben nicht mehr wie im 19. Jahrhundert versuchen, alles im Bereich, im Rahmen des Nationalstaates zu lösen. Und wir können auch nicht die Soziallehre weiterhin so framen, dass sie sich ganz auf den Nationalstaat bezieht, sondern wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Art von sozialen Herausforderungen, die wir heute haben, tatsächlich meistens nur international, multilateral und oft global zu lösen sind. Also, auch wenn es mühsam ist, müssen wir uns einlassen auf diesen Dialog mit vielfältigen anderen Positionen und müssen gerade in Europa, glaube ich, auch wirklich dabei lernen, vom hohen Ross herunterzusteigen. Und tatsächlich, ohne dann immer Schaum vorm Mund zur Kenntnis zu nehmen, dass es Regionen auf der Welt gibt, wo das, was bei uns Common Sense ist und wo wir der festen Überzeugung sind, eben nicht selbstverständlich ist, wo Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Wenn man das nicht tut, im Übrigen macht man es den anderen natürlich auch leicht, ja, beispielsweise dem chinesischen Regime oder auch dem russischen Regime, die immer mit einem sardonischen Lächeln auf den Lippen halt, wenn wir mit denen über Menschenrechte sprechen wollen, sagen, das ist eine westliche Vorstellung, da haben wir andere Vorstellungen, eine andere Kultur. Ja, das hilft sozusagen nichts, wenn wir mit Schaum vom Mund immer den Eindruck erwecken, wir hätten die Weisheit sozusagen mit dem Löffel zu uns genommen, sondern wir müssen auch über Fragen, die wir für grundlegend halten, in Austausch treten. Und da kann, glaube ich, die Politik etwas lernen von Papst Franziskus, der genau das tut.
Ja, wunderbar. An dieser Stelle danken wir Arndt Küppers, stellvertretenden Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in München-Gladbach in Deutschland und auch, wie gesagt, Berater des Dikasteriums in diesem Sinne für die Weltkirche, für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Herzlichen Dank. Also die Themen sind ja sehr, sehr tief und man könnte stundenlang über verschiedene Sachen reden, eventuell mal in einer anderen Sendung wieder. Aber an dieser Stelle herzlichen Dank. Gottes Segen weiterhin, besonders für Ihre vielen Aufgaben, die Sie haben. Und ja, bis nächstes Mal.
Ja, auch für Sie. Gottes Segen. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Danke.